Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MASV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut. Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer.
Abendblatt auf dem Handy in der Bahn, zu Hause beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Die Kinderdocs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Neurodermitis, sag mal Silvia, wenn du das Wort hörst, das löst doch Erinnerungen aus bei dir, oder?
Ja, ich denke sofort an meinen jüngsten Sohn und habe so ein Bild vor Augen. Rote, juckende Hautstellen zwischen den Fingern, in der Armbeuge. Und man denkt sich, das arme Kind irgendwie, und es juckt ja auch, das kratzt sich. Und wenn man sich so fragt als Mutter, kann ich es verantworten, wenn das Kind einfach mal sich nicht wäscht oder weniger? Weil das Waschen hat es einfach immer schlimmer gemacht. Und damals hieß es dann aber, ja, das könnte besser werden mit der Zeit. Und wenn das Kind erstmal älter wird, im Teenageralter, könnte sich vielleicht rauswachsen.
Ja, meine Kinder sind zum Glück verschont geblieben, aber ich hatte den Eindruck, dass man immer häufiger von Kindern hört, die Neurodermitis haben. Und ob das so ist, ob Neurodermitis immer weiter zunimmt, ob es vielleicht irgendwann weggeht, darüber reden wir heute mit unseren Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt.
Und ich bin Silvia Buckel, freie Hörfunkjournalistin, und bei uns im Studio ist Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Blankenese und außerdem Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Charlotte Schulz, sie ist Kinderärztin in Hohe Luft und Sprecherin des Verbands.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie gekommen sind.
Ja, Neurodermitis, was ist das eigentlich?
Neurodermitis oder die atopische Dermatitis wird sie auch genannt, ist eine entzündliche Erkrankung der Haut mit bestimmten Besonderheiten, die Barrierestörung nämlich. Da kommen wir, wenn wir das gleich richtig erklären, nochmal drauf. Und was die Patientinnen und Patienten, die Kleinen, dann haben, sind das, was Sie eben schon angesprochen haben, Frau Buckel. Das Hauptkriterium ist die juckende, gerötete, oft auch so eczemartig verdickte. Wir nennen ja Eczem etwas, was eine Entzündung der Haut ist. Rötung, Trockenheit, Verdickung, Jucken. Und das gibt es mit, das sind praktisch Herde, die Verteilung ist unterschiedlich, je nach Alter. Und das Hauptsymptom, heute betrachten wir das ein bisschen anders. Und das, worum wir uns am meisten kümmern müssen, ist der Juckreiz tatsächlich, weil der den höchsten Leidensdruck auslöst. Und da muss man sagen, da gibt es chronische und akute Formen, da gibt es unterschiedliche Stadien der Entzündung der Haut. Also man muss eine ganze Menge Wissen über dieses Hauterkrankung, damit man sie adäquat angepasst behandeln kann.
Ja, vielleicht einfach nochmal dazu zu sagen, was macht die Haut, wofür brauchen wir, also was hat sie für eine Funktion? Unsere Haut ist ja die Barriere vor Umwelteinflüssen, ist das größte Organ, was wir haben, schützt uns vor Kälte, schützt uns vor Hitze, schützt uns vor Austrocknung, reguliert unsere Wärme. Wir können über die Haut Sinneseindrücke wahrnehmen und nicht zuletzt wird auch über die Haut Vitamin D produziert.
Genau, und das ist auch tatsächlich vergleichsweise häufig. Die Frage kam ja gerade im Eingang. Da gibt es die Zahlen gehen so auseinander, aber es sind sicher 10% der Kinder und Jugendlichen betroffen. Meist beginnend im ersten, zweiten Lebensjahr bereits. Und mit der Frage oder das, was Sie erlebt haben, Frau Buckel, dass man gesagt hat, haltet sozusagen durch, das wird sehr oft besser. Das stimmt. Also die allermeisten Verlaufsformen der atopischen Dermatitis sind, dass es im Kleinkindesalter besonders schwerwiegend ist und im Laufe des Lebens deutlich besser wird. Ausnahmen.
Kann das denn theoretisch jeden treffen?
Das kann theoretisch jeden treffen. Es ist sicher aber so, dass die Kinder ein höheres Risiko haben, die in Familien geboren werden, wo schon vielleicht ein Geschwisterkind oder ein Elternteil oder sogar vielleicht beide Elternteile eine Erkrankung des, wir nennen das atopischen Formenkreises haben. Darunter oder dazu gehören Asthma bronchiale, Heuschnupfen, Neurodermitis. Also ne, die Bereitschaft auch auf alle Allergien zu entwickeln. Und da ist also tatsächlich diese familiäre Disposition ist ein großer Faktor. Also die Kinder haben sicher ein größeres Risiko als Kinder, die in Familien geboren werden, wo es das gar nicht gibt.
Da sind wir ja schon voll bei den Ursachen sozusagen. Oder wie kann das entstehen? Also wenn es jetzt nicht gerade eine Veranlagung dazu gibt oder im familiären Umfeld das schon mal vorgekommen ist, was kann es denn noch auslösen? Welche Kinder betrifft es denn überhaupt?
Ja, also vielleicht erstmal, es muss eine Veranlagung da sein. Man kann nicht, wie bei manchen anderen Erkrankungen, zur falschen Zeit einen Virusinfekt haben und dann plötzlich eine Krankheit kriegen, die man sonst nicht hätte oder so. Sondern wir gehen schon davon aus, dass die Haut diese Bereitschaft mit sich bringt. Und was man aber sagen kann, ist, dass es Auslöser gibt, sogenannte Triggerfaktoren, und die sind eben sehr unterschiedlich. Manche Kinder haben vielleicht nur einen Auslösefaktor, andere haben ganz viele. Die Bereitschaft der Haut, entzündlich zu reagieren, ist generell erhöht, und das hat auch nicht nur bei Allergikern ist sie so, sondern sie ist generell überempfindlich, und sie hat eine, das hatte ich glaube ich vorhin schon einmal erwähnt, das Wort, eine sogenannte Barrierestörung, was Charlotte vorhin sagte, dass sie eben auch Feuchtigkeit hält und schützt vor Umwelteinflüssen und so weiter. Diese Hauptfunktion ist dann gestört, weil bestimmte, wir nennen das wie in einem Mauerwerk der Mörtel, so kann man sich das vorstellen, wenn die Ceramide fehlen, das ist so eine Art, ja.
Lipide, Fettstoffe.
Ja, das sind Fettstoffe, die dafür sorgen, dass diese Barriere dicht hält. Und wenn man davon in den Hautschichten zu wenig hat, dann ist sie eben besonders durchlässig und besonders anfällig. Und leider lässt sie dann auch Allergene rein. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass man über die Haut sich allergisch sensibilisieren kann. Und das passiert eben bei solchen Kindern, die dann diese Ekzeme haben. Die haben praktisch Angriffsflächen, Eintrittspforten und können darüber tatsächlich auch Allergien entwickeln. Es ist gar nicht immer so oder sogar meistens nicht so, dass die Allergie der Grund für das atopische Ekzem ist, sondern ganz umgekehrt, das atopische Ekzem sorgt dafür, dass man sich allergisch sensibilisiert.
Und dann kann es aber schon auch sein, dass also bestimmte Allergene dafür sorgen, dass dann auch ein Schub ausgelöst wird und da sich das Hautbild einfach verschlechtert.
Was könnten denn solche Allergene sein? Wenn wir es mal konkret machen.
Naja, das sind alles Mögliche. Also es sind die Pollenallergene, die so saisonal uns beschäftigen und eben nicht nur den Heuschnupfen machen, sondern auch Ekzeme verschlimmern können. Das sind die Katzenhaarallergiker, die dann, wenn sie mit Katzen zusammenkommen, so einen Schub dass sich da so ein Schub ausgelöst werden kann. Hausstaubmilben können dafür verantwortlich sein, aber auch eben Nahrungsmittel.
Kann ich denn präventiv was dafür tun, damit diese Allergien erst gar nicht ausgelöst werden? Also diesen Mörtel sozusagen irgendwie weiter andicken. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ja, also eine richtig, richtig gute Hautpflege der bereits betroffenen Haut ist präventiv. Also wenn man sozusagen die Ekzeme in den Griff kriegt, senkt man die Wahrscheinlichkeit, dass Superinfektionen, auf die wir noch kommen, also bakterielle oder virale Infektionen, die dann eintreten können, oder bleibende Schädigungen der Haut oder diese Allergieentwicklung sich sozusagen Bahn brechen können. Also man kann durch eine sehr gute Hautpflege den Zustand dahin bringen, dass die Barriere wieder funktioniert. Aber man muss sagen, wir haben so Untersuchungen gehabt, die waren sehr interessant. Wir haben auch große Hoffnungen dran geknüpft. Es gab eine Zeit, da hat man ausprobiert, ob, wenn man proaktiv Kindern, die in eine Familie geboren werden, in der es Atopika gibt, also Menschen, die erhöhte Bereitschaft haben, sowas zu entwickeln, wenn man die von Geburt an bei völlig normalem Hautzustand jeden Tag ordentlich eincremt, dass man dann die Rate der sich entwickelnden Neurodermitis verringern könnte. Und das hat sich leider nicht bestätigt. Also wir versuchen immer wieder mal, oder die Menschen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, versuchen alles Mögliche. Es ist auch so, um auf diese Frage gezielt zurückzukommen, es bringt nichts, wenn man einem, der gar keine Hausstaubmilbenallergie hat, in Casings auf die Betten zieht. Diese Schutzüberzüge, über die wir letztes Mal gesprochen haben.
Ja, ich glaube, wir können hier ganz gut nochmal verweisen auf die Folge Allergieprävention. Da haben wir das ja auch nochmal alles ganz ausführlich besprochen. Und ein wichtiger Gedanke dabei ist, dass es gar nicht gut ist, jetzt die betroffenen Kinder vor allem fernzuhalten, was möglicherweise eine Allergie auslösen könnte, sondern im Gegenteil, ist ganz wichtig für die Toleranzentwicklung ist, dass sie auch Kontakt haben mit Allergenen. Und na klar, keiner kann vorhersehen, was dann nachher tatsächlich draus wird und was sich an Allergien noch entwickelt. Aber eben so ist im Moment die Maßgabe.
Und wir sind ja noch bei Auslösern.
Das heißt aber, Eltern können sich auch ein bisschen entspannt zurücklehnen und müssen nicht ständig überlegen, was kann ich jetzt besser machen, um mein Kind zu schützen, sondern es muss auch ein bisschen selber damit fertig werden.
Ja.
Und ich würde aber trotzdem noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, weil Sie nannten das Stichwort von Geburt an und das trifft eben auch schon sehr kleine Kinder. Spielt das eine Rolle, ob ein Kind gestillt wird oder nicht?
Gibt's also
darüber Erkenntnisse?
Also das für die ersten 4 Lebensmonate gibt es Daten, die nicht mehr so stark und so tragfähig sind, wie sie mal waren. Aber es gibt immer noch die Hinweise darauf, dass die Toleranzentwicklung und die Überempfindlichkeit oder sagen wir mal die Verminderung, überempfindlich zu reagieren, bei den 4 Monate lang gestillten Kindern, so kann man das mal sagen, geringer ist, als wenn wir das nicht täten. Ja. Danach ist es schon in Zahlen nicht mehr so gut zu belegen. Aber auf jeden Fall ist aus 1000 Gründen, die wir auch schon mal in einem Podcast beleuchtet haben, natürlich stillen die Nahrung, die am sinnvollsten ist, wenn es denn irgendwie möglich ist.
Aber das, was man früher gesagt hat, unbedingt 6 Monate stillen, ganz spät erst mit Beikost anfangen, das ist nicht mehr so. Also 6 Monate versus 4 Monate stillen bringt eben keinen zusätzlichen Benefit, sondern sobald die Kinder in der Lage sind, gerne großzügig früh mit Beikost starten.
Ja, für die Toleranzentwicklung eben. Ne? Und wir haben aber mitten in den Auslösern einen Schlenker gemacht. Wir wollten noch einmal sagen, dass in Anführungsstrichen nur 40% der Kinder mit einem ausgeprägten atopischen Ekzem oder Dermatitis eine nachweisbare Allergie haben. Das ist eigentlich für Eltern, gerade wenn die so Babys haben, die ein dolles Ekzem haben, vermuten sie in 9 von 10 Fällen, wir müssten jetzt eine Nahrungsmittelallergie finden.
Und wenn wir das dann weglassen, dann wird alles gut.
Aber genau, so funktioniert das ist leider so nicht. Also natürlich haben wir diese Kinder, wir haben die Babys mit der Kuhmilcheiweißallergie, der Nussallergie, der Eiallergie, die schreckliche Hautbefunde haben. Und wenn wir die Ernährung umstellen, viel, viel, viel besser zu führen sind, aber es sind eben längst nicht alle, weil es auch Infektionen gibt, die solche Schübe triggern und Babys und Kleinkinder machen permanent Infektionen durch, weil es Irritationen geben kann durch Kälte, durch Hitze, durch Schwitzen, durch Reibung, durch Wettereinflüsse. Wir haben auch Kinder, die immer, wenn es wahnsinnig feucht ist, das Wetter sowas mehr haben. Wir haben Kinder, die haben atopische Winter und Hände und Füße und wir haben Kinder, die im Sommer schlechter sind. Also es ist so individuell und es gibt so viel. Wir wissen, dass wenn man übermäßig mit Seifen und so, also mit man sehr, sehr viel wäscht, wenn man dabei womöglich noch mit dem Waschlappen reibt oder so, dass das nicht gut ist, dass aber die allermeisten Kinder durch zum Beispiel 5 Minuten baden oder kurz duschen und dann sehr schnell eincremen und durch rückfettende Substanzen sehr wohl profitieren. Also man ist von diesem bloß kein Wasser da drauf komplett weg.
Das aber ist, eben nicht übermäßig.
Nee. Ne? Und was das ich so scherzhaft am Anfang angesprochen
habe, dass man sich kaum noch traut. Ne?
Ja. Aber es war ja auch echt interessant, eben in der Corona-Pandemie, wie viele Handekzeme wir bei den Kindern gesehen haben.
Extreme Handekzeme.
Und vor allem bei den ganz Kleinen, bei den Kita-Kindern, die irgendwie, ich gefühlt 10-mal am Tag in der Kita Hände waschen mussten, nach Hause kamen, Hände waschen mussten und es wurde zelebriert. Es wurde also Happy Birthday gesungen.
Genau,
und
alle haben Lieder gesungen, die zu Ende sein mussten.
Und diese Kinder hatten Hände, das war der Hammer.
Weil die Schutzbarriere dann ja auch
total kaputt gemacht. Und die haben natürlich auch dann Seifen benutzt, ne? Und damit war das Schicksal dieser kleinen Kinderhände besiegelt. Das ist jetzt Gott sei Dank, ja, das sehen wir ja jetzt in der Form nicht mehr.
Sind wir schon voll beim Waschen, aber es ist ja ein Thema. Wir müssen uns ja jeden Tag waschen, die Kinder und die Jugendlichen auch. Die Jugendlichen machen es dann manchmal nicht mehr so gerne.
Wie oder
Eltern
oder
das
sehr
gerne
exzessiv.
Oder
kommt drauf an, ob sie Junge oder Mädchen haben.
Ja, aber was sollte man denn da benutzen zum Waschen?
Ja, bei den Ganzlütten Wasser. Also in den ersten Lebensmonaten einfach nur Wasser. Es sei denn, wir verordnen in bestimmten Fällen dann so spezielle rückfettende Substanzen, die frei von allem sind. Und wenn sie ein bisschen älter werden, die Kinder, vor allem wenn sie dann Beikost haben und auch andere Stühle absetzen in ihre Windel, oder wenn sie dann draußen spielen, dann ist es schon so, dass man ganz milde, ganz, ganz milde und zwar seifenfreie in der Regel oder und pH-neutrale Waschlösungen benutzen kann. Es gibt auch spezielle Präparate extra für Kinder mit Neurodermitis. Die sind dann unbedenklich, aber es ist alles immer auch so, nicht zu viel, nicht zu lange. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein.
Die Dosis macht's. Und wo wir auch nochmal unbedingt darauf hinweisen müssen, ist aber, das geht jetzt alles natürlich für die Kinder, die so eine empfindliche Haut haben. Und auch, dass die bitte nicht mit den Feuchttüchern von oben bis unten permanent abgewischt werden. Ja, das passiert aber. Es wird nach jeder Mahlzeit, es wird ständig über diesen Mund gewischt mit diesen Feuchttüchern und auch der Puppe und die Hände und alles wird ständig gewischt. Und das macht auch was, weil da oft so Substanzen drin sind, die einfach tatsächlich die Hautbarriere schädigen.
Und wir müssen noch mal kurz sagen, woher das Wort Neurodermitis überhaupt kommt. Gerne. Weil wir haben einen ganz wichtigen Auslöser vergessen. Oder sagen wir mal, noch nicht erwähnt.
Ja, ziehst jetzt hier ab darauf, dass auch Stress, also Aufregung, psychischer Stress, Schübe auslösen oder verschlimmern kann, was vor allem bei den älteren Kindern, bei den Jugendlichen oft ein großes Thema ist. Da kann man tatsächlich, ist die Haut der Spiegel der Seele, das kann man ganz gut ablesen. Und daher leitet sich auch der Name ab. Und da kommen wir vielleicht nochmal jetzt dazu, wo sind eigentlich so die typischen Stellen? Das unterscheidet sich nämlich bei den Babys und bei den größeren Kindern und nachher bei den Erwachsenen. So während wir bei den Säuglingen, bei den im ersten Lebensjahr haben die ja oft, fängt das ja an mit den Ekzemen, da sind vor allem die Wangen betroffen, ganz raue, trockene, rote Wangen. Es sind Arme und Beine, aber eben anders betroffen als bei den größeren, bei dem Säugling sind es die Streckseiten. Also es sind die Außenseiten der Arme und der Beine.
Und die Händchen und Füße auch, ja, Rückseiten.
Hände und Füße, genau. Mhm. Und eben auch der Kopf. Das ist auch was ganz Besonderes. Das gibt's eigentlich nur im Säuglingsalter, dass da auch wirklich diese Ekzeme sind. Auch da nachher, wenn wir über Therapie noch sprechen, tatsächlich die Kopfhaut, die Haare ganz konsequent eingecremt werden müssen.
Aber nicht alles, was rot ist und juckt, ist gleich eine Neurodermitis, oder?
Nein. Und auch das ist wichtig, dass wir das nochmal sagen. Es gibt viele Kinder, die in diesen ersten zwei Lebensjahren trockene Ekzemstellen haben. Und wir halten uns da auch total zurück und beschreiben das erstmal als Ekzema infantum. Weil einfach in diesen ersten Lebensjahren diese Hautbarriere so empfindlich ist und schnell auch mal gestört ist, dass deswegen auch diese Ekzeme entstehen. Aber wenn nicht jetzt schon im ersten Lebensjahr eine Vielzahl an nachgewiesenen Nahrungsmittelallergien eine Rolle spielen, wenn das nicht Kinder sind, die aus Familien kommen, wo jedes Familienmitglied irgendwie mit einer allergischen Erkrankung zu kämpfen hat, dann hat das eine super Prognose und wir sagen eigentlich so roundabout nach dem zweiten Geburtstag ist das Thema vorbei. Haben wir aber die genannten Hinweise und zieht sich das und wir kriegen eigentlich im Grunde immer so einen ganz guten Status quo, aber nie sozusagen die Haut völlig intakt, beschwerdefrei und rosig, dann muss man schon annehmen, dass das eben tatsächlich eine Neurodermitis ist. Und dann verändert sich das eben auch im Laufe der Jahre bei den...
Kann ich hier noch ganz kurz etwas ergänzen, was für die Eltern interessant sein könnte, bevor du zu den Älteren kommst?
Ja, bitte.
Und zwar, was die Eltern oft sehr entlastet ist, wenn man ihnen zeigt, dass abgesehen von den paar Ekzemstellen die Haut überall seidig, glatt und wundervoll ist. Denn das atopische Kind, das hat eine in der Regel durchgängig sehr trockene Haut. Das fühlt sich anders an, das sieht man schon. Und die praktisch überall eine Top-Haut haben, ganz glatt und seidig und schön hydriert, die nur vereinzelt solche Herde haben, die sind sehr oft diese Gruppe, von der Charlotte eben sprach.
Die dann das nach dem zweiten Geburtstag nicht mehr haben.
Ja.
Die älteren Kinder, dann kommt das, was man so eigentlich unter Neurodermitis, viele haben das schon so ein Bild irgendwie vor Augen, dass das vor allem die Beugen sind, in den Armbeugen, in den Kniekehlen, dass dort die Ekzemstellen eben am ausgeprägtesten sind, aber auch am Handrücken und im Gesicht sind es dann eher die Augenlider rund ums Auge und am Hals. Genau, typische Stellen.
Und die Ohrläppchen, ne, sind auch relativ häufig betroffen.
Genau.
Auch schon bei den Kleinen, aber auch bei den Großen.
So eingerissen sind. Mhm. Und wenn eben über Jahre durch die Kindheit hinweg die Kinder mit diesen Ekzemen auch zu tun haben, dann haben die oft so ganz typische Merkmale. Man sieht, dass eben so eine bisschen doppelte Lidfalte, nennen wir das, unterm Auge. Das sind einfach von diesen chronischen Ekzemen unterm Auge, ist die Haut einfach beansprucht. Das kann man daran schon ganz gut sehen. Die Augenbrauen dünnen sich so ein bisschen zum Rand hin aus. Die Ohrläppchen sind eingerissen. Das sind so ganz typische Merkmale, wenn man Menschen ins Gesicht guckt, dass man oft sagt, oder auch wenn die Haut gerade so ganz gut intakt ist, dass man so sieht, okay, da ist schon eine Menge los gewesen.
Und was man auch sehr häufig sieht, sind Kratzeffloreszenzen, sagt der Mediziner. Also Stellen, wo man eben sehen kann, dass das Kind wegen erheblichem Juckreiz an diesen Ekzemstellen kratzen musste. Da ist die Haut zum Teil auch wirklich aufgekratzt und da ist sie dann ganz besonders gefährdet, dass Bakterien oder Viren einen Weg hineinfinden.
Also Kratzen macht es noch schlimmer.
Kratzen macht es viel schlimmer und das Gemeine ist, ganz, ganz gemeine, das ist wirklich der Teufelskreis schlechthin, dass Kratzen löst noch mehr Juckreiz aus. Und das ist so eine richtige Falle. Also es kratzt und dann juckt es noch mehr. Und das kennen wir ja auch. Jeder von uns hat ja mal juckende Beine zum Beispiel. Und wenn man da, oder einen juckenden Insektenstich. Und wenn man da am Kratzen ist, dann wird das immer schlimmer werden. Also man muss irgendwie diesen Teufelskreis unterbrechen. Und das ist, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ein ganz wichtiger Standfuß sozusagen auch jeglicher Therapie.
Aber einem Kleinkind kann man das ja nicht erklären. Also wie verhindere ich denn,
dass genau,
mein
Kind sich kratzt? Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt gleich
über die
mal
Therapie,
dazu. Ja.
Genau.
Ja, vielleicht sagen wir noch, dass Tabakrauch auch gar nicht gut ist für Kinder mit Ekzemen. Okay. Tabakrauch ist für nichts gut, was Kinder betrifft, aber eben nicht nur wegen der Atemwege, sondern es ist auch wirklich Gift für die Ekzeme.
Giftstoffe, ja, ja, die dann auch über die Haut eindringen. Das muss man sich immer klar machen. Ja. Die Hautbarriere ist ja gestört und dann können diese Giftstoffe eben auch in
den Körper ehrlich gelangen. Gesagt ist es mir auch wichtig, man ist inzwischen so weit, dass wir wissen, wenn Eltern selber rauchen und dann ihren jungen Säugling auf den Arm nehmen und die haben sich den Bart nicht gewaschen und tragen die Jacke, mit der sie geraucht haben. Das reicht schon aus, dass diese Kinder über ihre Haut und ihre Atemwege im Kontakt mit diesem rauchenden Elternteil, dieses dumme, wir rauchen nur draußen auf dem Balkon und so, oder womöglich in der Küche, ne? Das ist alles Unsinn. Das heißt wirklich, das Kind braucht keinen direkten Kontakt mit dem Rauchen. Das reicht schon, dass es irgendwo in der Wohnung passiert ist. Und da sind wir auch echt streng geworden.
Es ist gut, dass Sie darauf hinweisen. Mhm. Und tatsächlich möchte man als Elternteil ja gerne wissen, wie kann ich denn jetzt dem kleinen Kind helfen? Das große Kind muss sich vielleicht auch ein bisschen selber dann schon helfen.
Ja, das ist schon auch bei den Eltern total wichtig, dass die da an einem Strang ziehen. Die brauchen tatsächlich auch die Unterstützung, gerade um so konsequent zu sein. Aber es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, jedes Kind, das hattest du ja schon gesagt, Claudia, ist ja ganz sozusagen individuell betroffen und hat seine individuellen Auslöser. Das heißt, wenn wir die Kinder in der Praxis sehen, gucken wir uns den Hautbefund an, wir fragen nach dem Verlauf, ist das was seit 2 Wochen besteht, ist das was er schon 2 Jahre mit sich rumträgt. Wir fragen natürlich die Familiengeschichte ab, wer ist noch betroffen von allergischen Erkrankungen, was macht es schlimmer, was sind deine auslösenden Faktoren. Wir machen Allergieteste über die Haut als Pricktest oder als Bluttest und gucken, was passt hier zusammen. Haben wir eine nachgewiesene allergische Sensibilisierung im Test? Passt das zusammen mit einer Verschlechterung der Schübe? Wir können ja unglaublich viel allergische Sensibilisierung im Blut nachweisen oder auf der Haut, die aber vielleicht gar nicht in Wirklichkeit die große Rolle spielen. Und insbesondere, wenn es um Nahrungsmittel geht, wollen wir natürlich vermeiden, dass hier unsinnige Diäten durchgeführt werden. Manchmal ist es nicht so ganz leicht auseinanderzuhalten, dann muss man es mal das entsprechende verdächtigte Nahrungsmittel weglassen und nach einer Zeit, wenn die Haut sich gut beruhigt hat, gut gepflegt ist, das Nahrungsmittel wieder einführen, einen sogenannten Provokationstest machen. Und wenn dann die Haut tatsächlich darauf reagiert und schlimmer wird in den folgenden Tagen, ist das quasi beweisend dafür. So.
Das heißt, die Diagnostik ist nicht so ganz einfach, aber so lange will man ja nicht warten, bis man das jetzt alles einmal durch hat und dem Kind dann trotzdem schon helfen
wird. Ja, behandelt wird ab Tag 1, das ist ja klar. Nur vielleicht nochmal, wir haben ja du hast das Wort Schub eben erwähnt im Nebensatz und das ist ja auch total charakteristisch für diese Erkrankung. Dieser schubhafte Verlauf, den man auch in der Anamnese fast regelhaft abfragen kann. Mhm. Und die Therapie startet sofort, aber jeder kann sich ja vorstellen, dass es ganz ungünstig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel eine Eskalation der Hauttherapie macht, indem man zum Beispiel jetzt was Antientzündliches gibt, nämlich Cortison, und das parallel zum Auslassversuch. Das wäre blöd, weil man dann ja nachher nicht sagen kann, hat jetzt die bessere Pflege, also die stärkere Therapie geholfen oder hat es geholfen, etwas wegzulassen. Deswegen Basispflege und alle anderen so Rahmenhilfen, die wir geben können, das sofort. Und manchmal muss man aber dann auch mit anderen Sachen ein bisschen warten, bis man weitergekommen ist.
Es gibt aber nicht ein bestimmtes Nahrungsmittel, was ich in jedem Fall weglassen sollte.
Auf gar keinen Fall. Und das ist auch uns super wichtig, das hier zu sagen. Also, und dass wir auch eben nicht Allergieteste irgendwie behandeln, sondern immer die Kombination aus Testergebnis und Symptom. Und es muss wirklich zusammenpassen. Und es muss eigentlich bewiesen sein, dass das so zusammengehört, gerade damit das nicht stattfindet, also damit diese unsinnigen Diäten nicht stattfinden, denn am häufigsten haben wir ja auch total wichtige Nahrungsmittel. Wir haben hier Milch und Ei, das können Sie ja nicht bei einem kleinen Kind einfach mal so weglassen und wie lange und, ne? Also das muss man gut irgendwie nachweisen, man muss das gut besprechen und auch immer wieder in Frage stellen und gucken, ob das noch notwendig ist. Therapie, was machen wir? Genau, wir versuchen den Eltern zu erklären, in dem, was wir so erfragt haben, was sind die Auslöser, nochmal ganz banal erstmal darauf hinzuweisen, was kann man vielleicht meiden? Wenn es die Katze bei Oma ist, die es immer schlimmer macht, dann muss man irgendwie ein bisschen überlegen, wie man mit der Katze bei Oma umgeht.
Oder Oma muss zu einem nach Hause kommen bei Kindern mit schwerem atopischen Ekzem.
Genau. Haben wir eine Hausstaubmilbenallergie? Gut, dann können wir auch was tun. Wir können die, das Allergen ein bisschen verringern, so das zum Meiden oder Reduzierung von Auslösern.
Und Tabak, Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen.
Ich glaube, das ist jetzt angekommen.
Kann man nicht oft genug sagen.
Genau. Wenn wir beim Vermeiden sind.
So Basisregeln. Wie reinigen wir die Haut? Das hatten wir jetzt gerade ja auch schon angesprochen. Natürlich sollen die Kinder, müssen die ja auch sich waschen und irgendwie Hygiene einhalten. Aber eben nicht zu lange, nicht zu heiß, nicht mit extrem viel Seifen, Gedöns. Also oftmals reicht ja auch Wasser.
Und vielleicht nochmal gesagt, es ist ja auch wichtig, weil bei deinem Duschen oder Baden kommen ja auch Schadstoffe von der Haut, abgeschilferte Haut kommt von der Haut, Creme- und Salbenrückstände kommen von der Haut. Also wir brauchen ja das. Wir müssen es nur mit bestimmten Voraussetzungen anwenden.
Ich würde ganz schlicht auch nochmal wissen, wie oft sollte sich ein Kind denn waschen oder duschen? Weil das wird ja, Sie haben es eben gesagt, von Jugendlichen dann oft eher übertrieben. Die kleinen Kinder, die schreien manchmal schon, nee, nicht schon wieder Kopf waschen, Haare waschen. Also was würden Sie da empfehlen, was ist gerade bei einem Kind, was Hautprobleme
kommt
hat?
Kommt ein bisschen drauf an, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel Sommer haben, und die Kinder sind den ganzen Tag draußen und kommen total verdreckt hoffentlich nach Hause, weil sie nämlich draußen in der Natur gespielt haben und nicht irgendwo mit einem hübschen Kleidchen auf einer Bank gesessen haben, dann lässt es sich ja gar nicht vermeiden, dass man sie jeden Abend einmal kurz abduscht. Weniger als 2-3 Mal die Woche ist sicher nicht glücklich. Und das gilt auch für die Großen. Und wenn man jetzt Jugendliche hat, die treiben jeden Tag Sport und schwitzen, die müssen ja den Schweiß von der Haut bekommen. Also es hat ein bisschen auch was mit der Jahreszeit und mit den Lebensumständen zu tun. Aber man muss keine Angst haben vor diesem kurzen Abduschen. Vorsichtig, aber sehr rasch abtupfen der Haut, nicht reiben, sondern abtupfen der Stellen und dann sehr, sehr schnell die Basispflege auftragen. Dann kann die Wasser in die Haut zu bekommen durch diesen Wasch- oder Duschvorgang und danach sofort auch eine Salbe drauf zu tun, sogar einen therapeutischen Moment haben.
Genau. Pflege. Pflege, Pflege, Pflege. Pflege ist die absolute Basistherapie für die Neurodermitis und das kann man gar nicht oft genug betonen. Basispflege bei wirklich akuten Ekzemen muss mehrfach täglich sein. Und dann sage ich auch wirklich zu den Eltern, viel hilft viel.
So. Das ist meine Ausnahme. Das ist wirklich so.
Gesunde Haut braucht gar keine Pflege extra. Aber wenn die Haut tatsächlich diese Barrierestörung hat, wenn es zu Ekzemen kommt, dann müssen die richtig gut gepflegt sein.
Darf ich da dazu was sagen, was die Eltern ganz oft fragen? Mhm. Ganz oft, wirklich, fast jeden Tag. Ja, aber das kann doch auch zu viel werden. Ich kann ja auch die Haut zu sehr verwöhnen oder überpflegen oder so. Und da ist das ganz leicht. Wenn Sie die Haut anfassen und die ist seidig und glatt, dann brauchen Sie die nicht eincremen. Und überall, wo die Haut rau und gerötet ist, da müssen Sie die Haut unterstützen. Die ruft ja um Hilfe. Die hat ja ein Problem. Und damit kann man die Eltern sehr entlasten. Die wissen ganz genau, wo die Creme hin muss.
Das ist im Alltag schwer umzusetzen. Das ist uns ja auch klar. Auch wir haben Kinder und die irgendwie not amused waren, wenn man dann mit der Creme hinterhergelaufen ist. Aber es nutzt nichts. Das ist einfach die Basis. Und wenn wir mit einer konsequenten Basispflege ja, wenn wir das schaffen, dann brauchen wir oft gar nichts Zusätzliches.
Also ich darf da nochmal als Mutter jetzt einen Tipp geben, auch gerade bei den heranwachsenden Jungen, die dann das nicht mögen, wenn die Mutter dann noch mit der Creme hinterherläuft. oder überhaupt, es tut einem ja leid, man sieht den geröteten Hals irgendwie, man sieht diese rissigen Stellen zwischen den Fingern. Und dann eben nicht immer sagen, du müsstest dich mal wieder eincremen, sondern einfach immer dezent und zwar im Blickfeld im Bad die betreffende Creme stehen lassen. An allen möglichen Orten der Wohnung, auch im Zimmer, immer so, dass sie gut sichtbar ist. Weil das kann nämlich auch ganz schön stressen. Also das kann auch in Familien ein ganz schönes Stressthema werden.
Auf jeden Fall.
Also ich finde, haben Sie da auch noch mal einen Tipp, wie man damit umgeht.
Na, wir versuchen die schon auch selbstverantwortlich also mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, okay, du bist echt zu alt dafür, dass deine Mutter mit der Creme hinter dir herläuft. Alle haben ein Handy, stell dir Handy-Erinnerungen. Es gibt Apps dafür. Es gibt eine Neurodermitis-App, Nia heißt die. Damit gibt es Pflegeerinnerungen, ne? Gibt es kleine Alarme. Da kann die auch sozusagen den Verlauf ganz gut dokumentieren. Ist perfekt für den nächsten Arztbesuch. Aber damit kriegt man die ja so ein bisschen vielleicht, dass sie...
Aber wir müssen auch die Eltern sehr häufig ermahnen, muss man sagen, ne? Weil die Eltern kommen ganz oft und sagen, es ist überhaupt nicht besser, gar nicht. Und sondern fragt man, ja, wie oft haben Sie denn gecremt? Ja, jeden Abend, ne? Und wollen das Cortison als nächste Stufe. Und da müssen wir natürlich sagen, Moment mal, wenn Sie nicht 2, 3, 4 Mal am Tag die Basispflege verwenden, dann brauchen wir eigentlich gar nicht über eine Eskalation der Therapie sprechen. Das ist nämlich Unsinn. Und die Eltern haben es ja bei 2, 3, 4-Jährigen noch in der Hand, wie häufig die eingecremt werden. Also das ist uns schon auch wichtig. Und weil wir jetzt gerade nochmal den Schlenker zur Basispflege gemacht haben, vielleicht für die Eltern, es gibt nicht eine Basispflege für ein Kind, sondern das muss mit der Jahreszeit, der Temperatur, der Wetterlage und dem Ausmaß der Entzündung der Haut immer angepasst werden. Und man sagt sogar, dass wenn eine Creme richtig toll ist, man immer mal zwischendurch auch mal eine andere geben soll, damit die Haut sozusagen sich nicht an den einen Pflegezustand sehr, sehr doll gewöhnt und dann vielleicht nicht mehr so gut drauf reagiert. Und wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Wasser- und Fettgehalt in der Basispflege zu verändern. Und je akuter das Ekzem ist, desto höher ist der Wasseranteil. Und je chronischer, also je weniger akut das Ekzem ist, desto höher ist der Fettanteil. Wenn man mit einer sehr fetten, richtig tollen Basispflege auf ein hochakutes, fast nässendes Ekzem gibt, wird man es verschlechtern.
Das ist auch sehr und wichtig.
Das ist total wichtig, weil die Eltern oft denken, viel Fett ist gut, aber gar nicht. Das ist überhaupt nicht so. Wir müssen bei ganz akuten Ekzemen völlig anders vorgehen. Genauso wie sie natürlich einen extrem trockenen, chronischen Ekzemherd, den werden sie nicht mit einer wasserreichen Lotion irgendwie zur Ruhe bringen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und wir nehmen so Zusatzstoffe in die Basispflegen, die für Kinder geeignet sind, die Feuchtigkeit in der Haut binden und in der Regel auch entzündungshemmend sind. Das ist zum Beispiel Glycerin, ab 2 Jahren Harnstoff, das haben die Kinder schon mal, die Eltern schon mal gehört, Urea wird das genannt, Mandelöl und Nachtkerzensamenöl sind so die 4 Vertreter, nicht wirklich Cortison oder sonstige Medikamente, sondern einfach Zusatzstoffe, die Feuchtigkeit in der Haut binden können.
Jetzt muss ich hier kurz noch auf was loswerden. Die Wind- und Wettersalbe, sehr beliebt bei Eltern von Säuglingen, die eben bei kühleren Temperaturen mit den Kindern im Kinderwagen draußen rumschieben. Bitte nicht. Und vor allem schon gar nicht auf möglicherweise gerötete, raue Hautstellen, weil dann genau das ist. Ne? Das ist wirklich eine richtig fettreiche Creme, die dann auf diese vielleicht so ein bisschen entzündeten Stellen aufgetragen wird.
Und im Winter schon, ne, Charlotte? Also wenn es draußen...
Die dichtet doch schön ab.
Ja, wenn es draußen minus 10 Grad hat.
Nochmal vielleicht, auch was ich den Eltern immer erkläre, ich sage, jeder hat so im Badezimmer so verschiedene Sachen, die da stehen. Und der Fettgehalt in Pflegemitteln variiert ja total. Wir haben die Lotion, das ist eher eine wässrige, eher ein höherer Wasseranteil Pflegemittel. Dann haben wir eine Creme, bisschen höherer Fettanteil. Und dann haben wir Salben und das hat dann richtig hohen Fettanteil. Genau, und wir gucken halt, was braucht's jetzt gerade?
Genau, aber man sollte sich grundsätzlich an das halten, was Sie dann sozusagen aufschreiben und empfehlen und nicht irgendwas dann im Drogeriemarkt holen, oder?
Das kommt darauf an, wie ausgeprägt es ist. Geht es hier nur um trockene Haut, kann man sich wunderbar in der Drogerie eindecken. Geht es hier aber um wirkliche Ekzemstellen, dann muss man wirklich gucken, okay, welche Jahreszeit haben wir, wie ausgeprägt ist es, welche Stellen sind betroffen. So.
Sie haben jetzt aber Fertigmittel, die man holen kann.
Was mich noch interessieren würde, jetzt ist halt so ein Ekzem nicht nur ein körperliches Problem, sondern spätestens dann, wenn es zum Beispiel im Gesicht sichtbar wird, dann kann ich mir vorstellen, dann hadern die Kinder und vor allem die Jugendlichen dann mit ihrem Aussehen. Wie kann man denn damit umgehen als Eltern?
Zur Therapie, zur Basispflege motivieren und sagen, okay, wir können was machen, du musst nicht so rumlaufen. Ja? Also man kann wirklich was machen, wenn man da konsequent hinterher ist. Und das damit kriegen wir da auch die Jugendlichen ganz gut ins Boot. Ne? Dass die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass die auch möglichst gut aussehen natürlich.
Und wir haben ja auch, die haben wir noch nicht gezündet jetzt gerade in der Aufzählung, wir haben natürlich auch anti-entzündliche Präparate, mit denen wir Schübe in der Regel gut in den Griff bekommen. Das ist ja so eine Sache. Manchmal kommen Kinder in die Praxis oder Jugendliche, die wirklich schwere Ekzeme haben, gut sichtbar, die scheinbar überhaupt gar nicht damit hadern und andere, die ganz leichte Ekzeme haben und extrem darunter leiden. Das ist eigentlich wie bei der Akne. Manchmal kommen Jugendliche, die eine schwere Akne haben, die, wenn man sie fragt, möchtest du was unternehmen, sagen, ach, nö. Und andere, die haben drei Pickelchen im Gesicht und die würden am liebsten sofort vom Hautarzt Vitamin A bekommen, weil sie es so schlimm finden. Aber grundsätzlich ist das kann das eine sehr große Belastung sein. Nicht nur der Juckreiz, sondern auch die Optik. Das stimmt.
Genau. Aber also die Therapie der Neurodermitis ist immer eine Stufentherapie. Wir haben die Basispflege, wir haben Möglichkeiten, einen Gang hochzuschalten, wir haben antientzündlich lokal wirksame Cremes und Salben. Du hattest jetzt Cortison angesprochen, ist sehr bewährt und hilft auch tatsächlich bei akuten Ekzemen, kann aber immer nur kurz angewendet werden. Also ist wirklich für eine kurze Intervallbehandlung geeignet.
Und das cremt man das dann auf oder nimmt man
genau,
das?
Genau, nein, das cremt ein. Man lokal. Und so die Faustregel, da gibt es sicher auch ein bisschen variierte Schemata, sind so eine Woche lang jeden Tag einmal dünn auf die entsprechenden Ekzemherde. Zweite Woche nur noch an jedem zweiten Tag, dritte Woche an jedem dritten Tag, um es so ein bisschen auszuschleichen. Und
immer parallel wie verrückt trotzdem an den anderen Tageszeiten die Basispflege. Genau. Ne? Das ist dann nicht mit einmal abends Cortisonsalbe getan.
Gibt es denn sonst noch medikamentöse Ansätze?
Es gibt noch lokal als Cremes oder Salben andere antientzündlich wirksame Präparate außer Cortison. Da gibt es Präparate, ja, da heißen die Wirkstoffnamen ein bisschen schwierig, Tacrolimus und Pimicrolimus. Das sind Immunmodulatoren, die länger angewandt werden können, die also ähnlich entzündlich wirken wie Cortison, die man aber auch mal über einen längeren Zeitraum geben kann, wenn es mit Basispflege und so einer Intervall-Cortison-Behandlung nicht ausreichend irgendwie in den Griff zu bekommen ist und vor allem gut geeignet, um im Gesicht
und an den Augenlidern, wo wir ungerne Cortison anwenden, weil die Haut dort so dünn ist. Ja, und vielleicht noch ganz wichtig, der Sonnenschutz. Ja. Wenn wir diese beiden Sachen anwenden, wenn wir diese beiden Immunmodulatoren anwenden, dann muss man sehr, sehr, sehr guten Sonnenschutz einhalten.
Genau, und noch auf die Frage Medikamente für sehr schwere Verläufe, die also auch damit nicht in den Griff zu kriegen sind. Gibt es Medikamente, die man systemisch in Form von Tabletten oder mit Spritzen geben kann oder nehmen kann und die dann sehr stark antientzündlich, immunmodulatorisch wirksam sind? Das ist einmal Cortison als Tablette. Das ist aber auch ein Medikament, was eher als Chemotherapeutikum bekannt ist, Azathioprin. Und es gibt moderne Biologika, die einsetzbar sind. Das führt, glaube ich, jetzt hier zu weit, wenn wir das alles im Extrem, aber es gibt
das Möglichkeiten. Das muss man dann mit der Fachärztin klären.
Back to the basics.
Ich würde gerne noch mal wissen, Schutz der Haut, und Sie sprachen jetzt Sonne an und Kälte, und da ist für mich ganz schlicht die Frage, welche Rolle spielt Kleidung auch? Mhm. Also zum Beispiel, dass man im Winter einfach mal Handschuhe anzieht, was ja bei Jugendlichen dann auch oft nicht mehr so beliebt ist. Die brauchen keinen Fahrradhelm mehr, die brauchen keine Handschuhe mehr, Mütze sowieso nicht. Mhm. Und welche Rolle spielt eben im Sommer tatsächlich auch die Haut mit was lockerem, leichten Baumwolle, luftdurchlässigem
ganz zu bekleiden? Ganz wichtig. Also lose Kleidung und natürliche Stoffe, möglichst Baumwolle, total wichtig. Wir haben Schlafanzüge für Babys und Kleinkinder mit sehr starken Ekzemen, die dann entweder mit Silber beschichtet sind oder speziell gewebt sind, überhaupt keine Nähte haben, damit es jede Reibung vermieden wird, die besonders wenig Schwitzen ermöglichen und so. Also es gibt schon auch die Kleidung kann man benutzen. Man kann die Nägel sehr stark kürzen, weil die Kinder dann nicht ganz so viel Schaden anrichten beim Kratzen. Kleinstkinder bekommen oft Handschuhe im Schlaf an, die oder Fäustlinge. Und es gibt auch spezielle Anzüge, die wir verordnen können, die eben tatsächlich die Fäustlinge schon am Strampler dran haben. Es gibt ja, eine ganze Menge. Wir aber kühlen die Salben. Können
auch, ehrlich gesagt, einfach so ein Body auf links ziehen, ne? Dann sind die Nähte außen. Auch das ist schon oft
hilfreich. Das ist ein sehr praktischer Tipp, sehr gut.
Und genau. Dass die Pflegesalben in Kühlschrank aufbewahrt werden, das ja. Kann den Juckreiz auch günstig beeinflussen.
Weil das Kühlende einfach dann lindert, ne?
Genau. Die Familien können Schulungen bekommen, Neurodermitis-Schulungen. Und sie können.
Wo gibt's das, diese Schulungen?
Das gibt tatsächlich, kann man entweder im Zuge einer Reha, einer Kinder- und Jugendreha-Maßnahme machen, oder es gibt auch in vielen allergologischen Abteilungen innerhalb der Kinderkliniken solche Neurodermitis-Schulungen. Und es gibt einzelne kinderallergologische Praxen, die das auch anbieten. Das wissen die Kinderärztinnen der Patientinnen und Patienten.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Neurodermitis kann man nicht heilen in dem Sinne, aber man kann unheimlich viel dafür tun als Vater oder Mutter, um den Verlauf deutlich abzumildern. Und wie ist das eigentlich als Erwachsener? Wie ist denn da normalerweise dann die Erwartung? Also wird es irgendwann mal besser? Kann man damit gut leben?
Also es ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also ein Großteil der Betroffenen können damit ganz gut leben, aber tatsächlich die das eben auch im Erwachsenenalter behalten, die brauchen auch eine lebenslange tatsächlich Disziplin und Basispflege. Es geht ja in Schüben, es ist nicht immer alles gleich schlimm, aber es kann eben auch im Erwachsenenalter immer wieder zu diesen Schüben kommen, um die man sich dann, Klammer auf, lästigerweise, Klammer zu, auch weiter so konsequent kümmern muss.
Wobei man sagen muss, ist die Mehrzahl der Kinder, die eine atopische Dermatitis haben, die nicht mit ins Erwachsenenalter nehmen.
Das ist ja schon mal eine gute Aussicht. Also ich habe verstanden auch generell, dass man ein bisschen gelassen sein muss. An manchen Stellen nicht so viel Stress machen damit mit dem Thema, aber tatsächlich konsequent sein muss und achtsam, was besonders die Pflege anbelangt.
Wie geht's denn deinem Sohn heute, um das mal aufzulösen? Der ist ja jetzt erwachsen.
Ja, also es ist tatsächlich genauso, wie Sie sagen, es ist nicht ganz verschwunden. Es entsteht in Schüben aber immer wieder mehr. Und er geht sehr viel gelassener damit um. Und je glücklicher er ist und je stressfreier, ist mein Eindruck, desto besser läuft es. Und er achtet auch jetzt mehr auf sich selber und pflegt dann tatsächlich auch konsequenter.
Das sind doch eigentlich
also es ist besser geworden. Aber los ist es leider nicht. Mhm.
Eltern können sich auch nochmal ganz gut informieren. Es gibt eine Gesellschaft für pädiatrische Allergologie, also GPA. GPAU heißt die, Allergologie und Umweltmedizin. Und auf den auf der Homepage, da sind für eigentlich alle allergischen Erkrankungen, aber eben auch die Neurodermitis, gute Elternratgeber, wo man ganz gut nochmal nachlesen kann auch.
Ja.
Das verlinken wir dann auch gerne nochmal in dem Podcast. Das war sehr, sehr lehrreich. Ich habe ganz viel gelernt über diese Krankheit und ich hoffe, wir konnten vielen auch Anregungen geben, wie sie damit umgehen können. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank den beiden Kinderdocs für die ausführlichen Informationen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.